Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext aus Johannes 15, 1 bis 16. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Der Herr segne sein Wort an uns. Nochmal zum Kontext dieses 15. Kapitels. Ich habe ja vor einer gewissen Zeit schon einmal über diesen Text gepredigt und heute kommt der zweite Teil. Ich habe einfach die Fülle nicht in eine Predigt hineinbekommen. Also der Kontext, Jesus spricht im Kapitel davor und im Kapitel danach zu seinen Jüngern über den Heiligen Geist. Er verheißt den Heiligen Geist. Und dazwischen spricht er vom Weinstock und den Reben. Wir haben es gehört, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Er ist der Weinstock, der die Reben versorgt, wir sind die Reben und sollen Frucht bringen. Und mit diesem Bild beschreibt Jesus nun unsere Verbundenheit, die wir mit ihm durch den Heiligen Geist haben. Und er erklärt die Auswirkungen davon. Und wir haben uns das letztes Mal angesehen, 4 dieser Auswirkungen. Ich wiederhole nochmal kurz die Punkte, um euch das ins Gedächtnis zurückzurufen. Durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus war der erste Punkt, gehören wir zum Volk Gottes. Ja, er ist der wahre Weinstock und der Weinstock steht für das Volk Gottes. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, gehören wir zum Volk Gottes. Das war der erste Ausdruck. Die zweite, durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus stehen wir in einer segensreichen Liebesbeziehung zu ihm, wie er zum Vater. Ja, wir sind hineingenommen in diese bedingungslose, übernatürliche Liebesgemeinschaft des dreieinigen Gottes. Die dritte Auswirkung. Durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus sind wir dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Jesus wird dafür sorgen, dass wir Frucht bringen. Wir haben uns dann auch angesehen, wie ist das mit dem Reben, die keine Frucht bringen? Wie kann das sein? Widerspricht sich das nicht? Ich kann es jetzt nicht wiederholen, ich könnte gerne die Predigt nochmal nachhören, aber das sind die ganz ernsten Ermahnungen von Jesus an uns. Warum? Was will er damit? Dass wir eben Frucht bringen. Das ist ein Anliegen. Die vierte Auswirkung, die wir uns noch angesehen haben, Unsere geistliche Verbindung mit Jesus wird aufrechterhalten und vertieft durch das Wort Gottes und unseren Gehorsam. Also es ist nicht so, dass wir einmal mit Jesus verbunden sind und dann bleibt es immer gleich, dann bleibt es immer starr, sondern es geht darum, dass der Saft vom Weinstock in die Reben fließt und dass die Reben Frucht bringen. Und dadurch wird die Verbindung noch mehr verstärkt. Und das bedeutet eben, das Wort Gottes muss in uns kommen, damit müssen wir uns füllen und wir sollen dem Wort Gottes gehorsam sein. Und heute kommen wir zu einer fünften Auswirkung unserer geistlichen Verbundenheit. Durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus sind wir Jesu Freunde. Ich lese nochmal und lese bitte mit mir mit ab Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und jetzt kommt dieser geniale Ausspruch von Jesus: Ihr seid meine Freunde. Aber wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und die erste Frage, die sich uns vielleicht hier aufbringt, ist: Gut, ist die Feindesliebe nicht größer als die Freundesliebe? Größere Liebe hat jemand, als der sein Leben gibt für seine Freunde. Wie war das jetzt mit dem Feindesgebot? Da müssen wir einfach verstehen, den Kontext, in dem Jesus das jetzt hier sagt. Es geht in diesen Abschiedsreden vor allem um die Beziehung zwischen ihm und seinen Jüngern, seinen Freunden und den Jüngern untereinander. Also das ist jetzt der Kontext. Und in diesem Kontext erklärt Jesus die Liebe. Es gibt keine größere Liebe, die man zu den Geschwistern haben kann, als eben, dass man sogar sein Leben für sie gibt. Aber darüber hinaus gilt auch, die Jünger Jesu waren zwar Jesu Freunde, aber wir haben es im Kapitel vorher gesehen, durch ihre Selbstliebe, durch ihren Egoismus, in den sie noch gefangen waren, durch ihre Sünde waren sie ja auch noch Jesu Feinde. Jesus sagte, wenn ihr mich lieb hättet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Aber ihr freut euch nicht. Ihr habt mich nicht wirklich lieb. Ihr könnt auch nicht wirklich an mich glauben. Also diese Feindesliebe ist hier nicht ganz ausgeblendet. Wir kennen das aus unserer eigenen Erfahrung, den Bruder und die Schwester im Glauben zu lieben, also unsere Glaubensfreunde zu lieben. Das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer damit zu vergleichen, dass ich hier meine besten Kumpels habe, mit denen ich mich einfach immer verstehe. Ist es nicht so, dass gerade die Unfreundlichkeiten der anderen Glaubensgeschwister in mir größere Unfreundlichkeit bewirken? Weil diese unreifen und arroganten und unverständlichen Geschwister, die sind es doch, die mir die Nerven rauben und die Geduld. Und wir kennen das gerade unter uns Glaubensgeschwistern. Gerade in den Gemeinden gibt es auch Streit und Spaltung und Verleumdung und Ablehnung. Und im starken Kontrast dazu unterstreichen diese Verse die intime, tiefe Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde und der Gemeindeglieder untereinander. Auch wenn wir manchmal in Streit geraten, wir sind in Christus zutiefst verbunden. Wir sind in Christus in diese Liebesgemeinschaft Gottes hineingenommen. Aber diese Verse machen noch etwas deutlich. Die Beziehung von uns zu Christus ist nicht komplett gleich mit der Beziehung von Christus zu uns. Sie ist nicht völlig gegenseitig, nicht reziprok. Ich erkläre euch das, was ich damit meine. Wer sein Leben für den anderen gibt, zeigt größte Liebe. Du kannst nicht mehr geben. Es geht um Aufopferung für den Nächsten. Das ist wahre Freundschaft. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, aber er hat sogar noch viel mehr gegeben. Er hat mehr gegeben als sein irdisches Leben. Er hat seine himmlische Herrlichkeit verlassen und ist Mensch geworden, ist dann ans Kreuz gegangen, hat sich wie ein Verbrecher behandeln lassen. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und er hat das göttliche Zorngericht dafür getragen und er hat uns ewiges Leben geschenkt. Das heißt, wenn Freundschaft allein daran gemessen wird, wie viel Liebe man gegeben hat, dann ist Jesus der größte Freund. Und in diesem Sinne singen wir manche Lieder, in denen Jesus zu Recht als Freund benannt wird. Welch ein Freund ist unser Jesus? Aber Jesus bezeichnet sich selbst nicht als Freund der Jünger. Und wisst ihr was? Es gibt keine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Jesus oder wo Gott als Freund von irgendjemand bezeichnet wird. Abraham zum Beispiel wird als Freund Gottes bezeichnet. Aber Gott wird nicht von der Bibel als Freund von Abraham bezeichnet. Zum einen müssen wir darin erkennen, dass die Freundschaft, von der Jesus hier redet, eben nicht mit einer kumpelhaften Freundschaft zu vergleichen ist. Wir können Jesus nicht als unseren Kumpel, als unseren Homie bezeichnen. Wir können nicht mit ihm und über ihn so reden, wie wir mit und über unsere normalen Freunde reden. D.L. Carson schreibt dazu, da ist eine Gefahr einer kameradschaftlichen Sicht von Freundschaft, welche einerseits keine wahre Liebe beinhaltet und andererseits nicht die fundamentale Unterscheidung zwischen Jesus und die er erlöst erhält. Also ein Freund Jesu zu sein, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und darum definiert Jesus diese Freundschaft jetzt sehr genau. Das Erste, was er sagt, Freundschaft bedeutet, zu ihm bedeutet, dass man sich für ihn hingibt, für ihn aufopfert. Ja, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Jesus hat sich aufgeopfert, wir sollen uns aufopfern. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, eben dieses Liebesgebot. Und es ist klar, dass diese Art Freundschaft eben nicht von beiden Seiten völlig gleich sein kann. Einerseits gilt, wir sollen unsere Mitchristen so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Ja, aber gleichzeitig gilt, Jesus hat uns dieses Gebot gegeben und wir sollen es befolgen. Wir geben Jesus nicht Gebote und er befolgt sie, sondern er gibt uns Gebote und wir befolgen sie. Nun, ist es dein Anliegen, Jesus zu lieben? Liebst du Jesus? Und möchtest du ihm deine Liebe zeigen? Und fragst du dich, wie das geht? Wie das aussieht? Wie du irgendwie Gefühle für Jesus erzeugen kannst, die wirklich zu dem Sohn Gottes in wirklicher Weise durchdringen? Wie kann ich Jesus lieben? Dann finden wir hier die Antwort. Du kannst Jesus lieben. Liebe seine Gemeinde. Diene in Liebe deinen Schwestern und Brüdern im Glauben. Das ist die Antwort. Vielleicht kennt manche von euch dieses Buch, die Sprachen der Liebe, oder diese Theorie, ja, die fünf Sprachen der Liebe. Ja, einige lächeln schon, die Pärchen, ja, kennen wir. Da gibt es also, das ist halt die Sache, Menschen reagieren anders auf Liebe und verstehen nur manche Sprachen besonders als Liebe, zum Beispiel eben Lob und Anerkennung. Aber der andere, der braucht kein Lob und keine Anerkennung, der will einfach die Zweisamkeit mehr haben. Und der dritte, der sagt, nee, was, ich verstehe Geschenke als Liebe. Und manche schenken vielleicht ganz viel, weil sie auch so Liebe weitergeben. Und die vierten, die sagen, Hilfsbereitschaft, also ist wichtig. Also für mich ist einfach wichtig, dass mein Mann mir im Haushalt hilft oder meine Frau immer alles sauber macht. Das ist für mich ein Zeichen wahrer Liebe. Und wieder die Nächsten, die sagen, nein, das ist die Zärtlichkeit, die wir uns austauschen. Das ist für mich das Zeichen wahrer Liebe. Und die Sprache der Liebe, die Jesus von uns hören möchte, erfahren möchte, ist, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Indem wir unsere Zeit und Geld und Kraft und Gaben, indem wir unser Leben für sie investieren. Das ist die Sprache der Liebe, die Jesus versteht. In der wir ihm antworten sollen. Wisst ihr, sein Leben zu geben für die Freunde, das heißt nicht immer, dass ich direkt wirklich jetzt für jemanden in den Tod gehe. Sondern das heißt, dass ich mein Leben investiere, indem ich wirklich für andere da bin. Ein Freund Jesu zu sein, bedeutet das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Aber worin unterscheidet sich dann ein Freund Jesu von einem Diener oder Sklaven? Wir sind Diener Christi, wir sind Sklaven Christi, das sagt die Bibel auch, keine Frage. Aber wenn Jesus uns auch seine Freunde nennt, wo liegt jetzt hier der Unterschied? Beide sollen gehorsam sein. Jesus erklärt dann hier in Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, man kann auch übersetzen Sklaven, Diener, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist jetzt die zweite Sache, wie Jesus diese Freundschaft, die wir zu ihm haben, genauer definiert. Der Unterschied liegt nicht im Gehorsam, sondern in der Erkenntnis. Unser Gehorsam zu Christus ist mehr als blinder Gehorsam als Sklaven zu seinem Herrn. Ein Sklave dient als Werkzeug, den Willen seines Herrn auszuführen. Er wird dafür aber jetzt nicht unbedingt in den Willen seines Herrn, in seine Pläne hineingeführt, eingeweiht. Er muss nicht die Gründe seines Herrn kennen. Er soll einfach seinen Job tun. Er soll einfach nur gehorsam sein. Und so lässt sich unsere Beziehung zu Christus nicht beschreiben. Wisst ihr, deshalb hält ja Jesus diese ausführlichen Abschiedsreden zu seinen Jüngern. Er will seine Jünger in den Willen seines Vaters einweihen, damit sie sein Handeln verstehen, damit sie Gott erkennen und damit sie dann an ihn glauben können. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr glaubt, damit ihr glauben könnt, wenn es geschehen wird. Wir sind Freunde Jesu, weil er uns sein Wort gegeben hat und weil er uns seinen Geist gibt. Das ist das Thema dieses ganzen Abschnitts, damit wir das Wort verstehen. Also, eine Verbindung mit Jesus zu haben, bedeutet eben nicht, dass Jesus quasi uns selbst, unseren eigenen Geist ausschaltet und uns jetzt als seine Werkzeuge, als seine Marionetten in der Welt gebraucht. Sondern er hat uns seinen Geist gegeben und sein Geist spricht zu unserem Geist und bewirkt in uns Glauben, bewirkt in uns diese Liebesbeziehung zu Gott. Wenn wir Christus gehorsam sind, dann ist das nicht nur einfach eine Pflichterfüllung eines Sklaven zu seinem Herrn, sondern dann ist es ein Liebesdienst, weil wir Freunde von Jesus sind. Wer Jesus glaubt, ist sein Freund. Das bedeutet, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Freund des Königs der Welt. Ein Freund des Sohnes Gottes. Und dieser Sohn Gottes schenkt dir Einsicht in sein Handeln, Einsicht in sein Heilsplan, Einsicht in die Weltgeschichte. Wir als Christen, wir dürfen wirklich diese ganze Welt mit ganz anderen Augen betrachten. Wenn hier das Chaos ausbricht, wenn alle Welt nicht mehr weiß, wo wir hingehen, wenn alle Angst haben, oder wenn alle ihre Zerstreuung sonst versuchen, dann dürfen wir durch Gottes Wort erkennen, Gott ist der Herr und er lenkt diese Welt. Und das, was hier stattfindet, das finden wir auch alles in der Bibel schon. Gott, der Sohn Gottes, hat uns eingeweiht in seine Pläne. Wir sind nicht nur seine Diener, wir sind seine Freunde. Welch ein Privileg. Und wie schnell kann dieses Privileg uns zu Kopf steigen? Dass wir uns für etwas ganz Besonderes halten. Besser als andere. Gerade warum? Durch unsere Erkenntnis. Durch unseren theologischen Durchblick. Gerade wir Reformierten stehen besonders in der Gefahr, hochmütig zu werden. Durch unsere Erkenntnis erheben wir uns nicht nur über Ungläubige, sondern sogar über andere Gläubige, die nach unserer Meinung weniger Erkenntnis haben. Und Jesus kann doch froh sein, dass er solche Durchblicker wie uns zu seinen Freunden zählen kann. Ja, solche theologischen Riesen, wie wir das sind, die wirklich die Bibel verstehen und die Welt verstehen, da kann Jesus wirklich dankbar sein. Wenn alle so wären wie die anderen, wo wäre die Kirche heute schon? Nun, ich will nicht sagen, dass es keine Unterschiede in der Erkenntnis gibt. Die gibt es sehr wohl. Aber diese Unterschiede, die geben uns nicht das Recht, hochmütig zu werden. Und deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass Jesus eben genau an dieser Stelle, wo er davon spricht, dass wir seine Freunde sind, durch die Erkenntnis, die er uns gibt, von Erwählung spricht. Das ist unser zweiter Punkt und das ist im Prinzip der sechste Punkt in diesen Auswirkungen. Unsere geistliche Verbindung mit Jesus beruht auf seiner Erwählung. Ich lese nochmal diesen Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Nicht ihr habt mich erwählt, weil ihr den theologischen Durchblick habt. und mich dann erkannt hat. Keiner kann sich für Jesus entscheiden. Kein Mensch kann von sich aus beschließen, ich will jetzt ein Freund Jesus sein. Es kann das Recht keiner Früchte des Glaubens aus eigenem Willen hervorbringen. In allem sind wir abhängig von Gottes Gnade, ganz konkret von seiner Erwählung. Wir können durch unsere Sünden, ja, durch unsere sündige Natur Gott nicht erkennen. Das macht die Bibel deutlich. Wir können nicht wirklich wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Wir können vielleicht so ein schwammiges Verständnis davon bekommen, dass es einen Gott gibt. Aber unser Gefühl, unser Wille, unsere Vernunft sind zutiefst von der Sünde geprägt. Und damit wollen wir uns nicht Gott nahen, zu ihm umkehren, uns unter ihn demütigen. Nein, das Höchste, was der Mensch vielleicht macht, ist, dass er sich eben Gott selbst konstruiert. Ja, scheinbar scheint es einen Gott zu geben. Aber jetzt baue ich mir den Gott mal so zusammen, wie er zu mir passt, wie er mir gefällt. Wie er mit meiner Logik, mit meinem Denken übereinstimmt. Und das ist eben kein Gottesdienst, das ist nicht, dass ich da an Gott glaube, sondern das ist Götzendienst. Manche meinen, dass wir aufgrund unserer Sünde verloren sind. Ja, das haben schon viele erkannt. Aber unser Wille oder vielleicht unsere Vernunft ist vom Sündenfall, von der Sünde nicht betroffen. Die sind sozusagen noch gut, die sind noch rein. Und darum könnte der Mensch bei genügend Wissen und Erkenntnis und Unterricht und Erziehung durch seine Vernunft Gott erkennen. Oder er könne, wenn er die gute Botschaft von Christus erfährt, sich mit seinem Willen für ihn entscheiden. Ja, sie geben zu, der Mensch kann sich nicht selbst retten. Er ist in der Sünde verloren. Aber er kann sich für die Rettung entscheiden. Er kann nicht selbst auf das Rettungsboot springen, aus dem Wasser, aus den Wellen. Aber wenn der Kapitän ihn den Rettungsring zuwirft, dann kann er zugreifen. Denn er kennt, ich bin ja verloren. Nun, die Bibel macht deutlich, der Mensch in seiner Sünde treibt als Toter auf dem Meer. Und du kannst ihn mit Rettungsringen bombardieren, er wird nicht zugreifen. Wisst ihr, dieses Denken, dass da noch was im Menschen ist, was eben noch rein ist, was sozusagen noch ein Stück weit göttlich ist, das ist nur ein weiteres Indiz für den Hochmut des Menschen. Und dieser Hochmut steckt so sehr in ihm, dass er es einfach nicht wahrhaben will, dass er völlig zu 100% von Gott abhängig ist. Selbst wenn er schon durch Gottes Gnade einiges erkennen durfte. Und auch die, die erkennen durften, dass sie zu 100% von Gottes Gnade abhängig sind, fallen wiederum in die Sünde des Hochmuts, weil sie sich mit dieser Erkenntnis über andere Geschwister erheben. Hätte Jesus nicht vor Grundlegung der Welt uns in seiner Liebe erwählt, hätte er uns nicht mit seinem Wort angesprochen und berufen, hätte er unser Herz nicht mit seinem Geist berührt, wir wären verloren in Sünde und ohne jegliche Erkenntnis. Und selbst das würden wir nicht erkennen. Sokrates hat gesagt, beziehungsweise Platon hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wir würden sagen, hey, demütig, aber Platon hat damit gemeint, und damit weiß ich mehr als alle anderen. Aber selbst das würden wir nicht wissen. Wir haben nicht das Recht, uns über andere zu stellen. Wir haben die Pflicht, demütig ihnen Zeugnis zu geben vom Wort Gottes, demütig für sie einzutreten im Gebet, aber nicht das Recht, uns über andere zu stellen. Glauben, Erkenntnis und Frucht muss uns Gott schenken, muss vom Weinstock den Reben zufließen. Denn die Rebe ist abhängig vom Weinstock und nicht umgekehrt. Und das führt uns zum letzten Punkt, zu Jesu wiederholender Ermahnung zu beten. Ihr wisst ja, das gehört immer zusammen. Unsere Abhängigkeit von Gott und das Gebet. Dritter Punkt, durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus werden unsere Gebete in seinem Namen erhört. Und ich lese noch mal einige Verse. Ich fange mal mit Vers 7 an. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dann Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und jetzt Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Was machen diese Verse deutlich? Glaubensfrucht hängt mit unserem Gebeten zusammen. Wir sollen diese Frucht bringen und diese Frucht hängt mit unserem Gebeten zusammen. Zweimal in diesem Abschnitt kommt Jesus von dem Thema Frucht direkt zum Thema Gebet. Und das ist auch schon vorher im Kapitel 14 so passiert. Jesus sprach von den Werken, die wir im Glauben tun sollen, also die Frucht im Glauben, und kam dann direkt zum Thema Gebet. Das ist das eine, was hier zusammengehört. Das andere, was Jesus auch noch mit dem Thema Gebet zusammenbringt, ist die Verherrlichung Gottes. Ja, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr und so weiter. Und damit ist klar, dass es hier um keinen Gebetsblankoscheck geht. Hauptsache, du glaubst an Jesus. Hauptsache, du beendest dein Gebet mit der magischen Spruchformel, Gebetsformel in Jesu Namen, Amen. Und dann wird er, dann muss Gott deine Wünsche erfüllen. Darum geht es nicht. Und ich denke, das haben wir alle schon erfahren. Das haben wir schon begriffen. Sonst würden wir vielleicht ganz anders hier heute angereist sein. Mit einem ganz anderen Auto oder mit einer anderen Klamotten. Vielleicht schon in einem ganz anderen Saal sitzen. Mit ein paar hundert Leuten mehr. Es geht um die Frucht des Glaubens in unserem Leben, für die wir bitten sollen. Und diese Frucht will uns Gott schenken. Er will also diese Gebete beantworten, denn sie dient zu seiner eigenen Verherrlichung. In unseren Gebeten soll es nicht um unsere Verherrlichung gehen, sondern um Gottes Verherrlichung. Frucht bedeutet, Gottes Worte zu tun. Damit wir darum effektiv beten können, und darum geht es ja, Jesus, ihr sollt effektiv beten, müssen wir Gottes Worte kennen. Ja, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn wir effektiv beten wollen, muss nicht allein unser Gebet, der Inhalt unseres Gebets, sondern auch unsere Motivation durch Gottes Wort geprägt sein. Das ist das, was Jesus hier sagt. Es geht nicht nur darum, dass wir beten. Es geht auch nicht nur darum, was wir beten, sondern es geht auch darum, wie wir beten, wie unsere Gesinnung ist. Also wir können oft innerlich, richtig, innerlich biblisch beten und trotzdem eine egoistische Gesinnung dabei haben. Und das passiert ganz schnell, wenn ihr wirklich mal eure Gebete prüft. Ich bete zum Beispiel vor dem Gottesdienst, Herr, schenke, dass ich dein Wort gut verkünden kann und dass es die Leute verstehen und so weiter und so fort. Es ist ja eigentlich eine gute Bitte. Und wie oft denke ich daran, dass ihr eben es toll findet, wie ich schön nicht predigen kann. Ja, dass es eigentlich dann letztendlich um mich geht. Dass ich meinen Job eben gut machen kann. Und dass es mir nicht mehr um Gottes Verherrlichung geht. Und wenn wir dieses egoistische Gesinnung haben, selbst bei inhaltlich richtigen Gebeten, dann passiert es eben schnell, dass ich dann irgendwann sage, ja, lieber Herr, ich bete doch Dinge, die inhaltlich mit deinem Wort übereinstimmen. Warum erhörst du mein Gebet nicht? Lieber Herr, ich bete jetzt schon Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte um jene oder um diese Sache. Warum erfüllst du sie nicht? Nun, in diesen Fällen, es kann sein, dass unsere Bitte tatsächlich nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Und Jesus Gott dann einfach sagt, nein, zu unserem Besten, nein, zu seiner Verherrlichung, nein. Es kann sein, dass seine Antwort einfach später lautet und wir sollen weiter beten. Es kann aber auch sein, dass wir mit einer falschen Gesinnung leben. Und da kommt dann ganz schnell ein Anspruchsdenken in uns vor. Oder Enttäuschung. Oder beides. Oder wir stumpfen ab. Beten wird zum Ritual ohne tiefere Bedeutung, ohne Erwartung, ohne Glauben. Es bringt ja sowieso nichts. Aber als Christ betet man nun mal, also machen wir es. Nun, wir sollen nach Gottes Willen beten. Wir sollen mit Ausdauer beten. Es gibt Gleichnisse, wo Jesus das sehr eindringlich deutlich macht. Aber in Jesu Namen zu beten, bedeutet mit seiner Gesinnung zu beten. In seinem Namen zu beten, bedeutet so zu sein, wie es seinem Wesen entspricht. Und was war denn Jesu Gesinnung? Die Liebe zu Gott. Die Liebe zu uns. Und wie oft hat er aus seiner Liebe zu uns unsere Bitten erhört, überbitten und verstehen. Ohne dass wir die rechte Gesinnung und Dankbarkeit hätten. Wie oft hat der Herr unsere Gebete trotzdem erhört? Nun, welche zwei Gebote wiederholt Jesus immer und immer wieder in seinen Abschiedsreden? Es sind zwei Gebote, die Jesus immer wiederholt. Betet und liebt. Kommt immer wieder. Und wir müssen das zusammenbringen. Betet um Liebe. Herr, fülle mich mit deinen Worten, dass sie mein ganzes Wesen prägen und verändern, dass ich dich und meinen Nächsten lieben kann, weil du mich liebst. Dann lass uns das hohe Lied der Liebe, was wir heute gelesen und gehört haben, als Gebetsvorlage nehmen. Schenke mir den Segen, großzügig zu sein, langmütig, geduldig, gütig und nicht stolz und nicht nachtragend und nicht unanständig und nicht neidisch. Und dann sollen wir auch für unseren Nächsten, eben für die anderen beten, gerade für die, mit denen wir Probleme haben, sollen sie in unsere Fürbitte einschließen. Und Gott sagt, er will dieses Gebet erhören. Ich fasse es noch kurz zusammen, was wir heute gelernt haben, welche weiteren Auswirkungen. Das erste war, wir sind Freunde Jesu. Wir sind erwählt von ihm. Und wir dürfen beten. Was für Privileg. Aber vielleicht kommt es jetzt auch anders bei euch an. Nämlich, du musst dich aufopfern. Du musst Jesu Gebote erfüllen. Du musst, wenn du Jesu Freund sein willst, sein Liebesgebot erfüllen und du musst demütig sein und du musst beten, aber nicht irgendwie, sondern mit der rechten Gesinnung. Du musst, du musst, du musst. Ja, die geistliche Verbindung mit Jesus, die kann ganz schön belastend werden, wenn wir das so betrachten. Wie schnell kann vielleicht diese Freundschaft zu Jesus zerbrechen, wenn ich mich nicht nach all diesen Regeln halte, wenn ich mich nicht daran halte. Wisst ihr, deshalb möchte ich das zum Schluss sagen. Jesus ist nicht so wie manche Kinder. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber manchmal höre ich, wenn du das nicht so machst, wie ich das will, dann bist du nicht mehr mein Freund. So ist Jesus nicht. Jesus ist unser liebender Herr, der sein Leben für uns bereits gegeben hat. Der uns schon erwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Der wusste, wer wir sind und wie wir sind und wie wir leben. Welche Sünden wir immer und immer wieder begehen. Hat uns trotzdem geliebt. Und deshalb vergesst nicht, wie dieser zentrale Abschnitt im Johannesevangelium beginnt und aufhört. Das müsst ihr vor Augen haben. Jesus sagt uns, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Und am Ende sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Vertraut auf diese Worte Jesu und im Vertrauen an diese Worte könnt ihr ihn mutig bitten, in eurem Gebet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.